ich habe es mir erlaubt, auch loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die das mindestens genauso gut können wie ich.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Heute geht's in der Folge um Iris. Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Iris, vielleicht magst du mal umreißen, wie bei dir ein typischer Tag oder eine typische Woche aussieht.
Spannende Frage, ja, sehr gerne. Ja, eine typische Woche, bei uns gliedert sich das auch auf ganz klassisch von Montag bis Freitag. Der Janik, mein jüngster Sohn mit Angelman-Syndrom, wird in der Früh um circa 7 Uhr abgeholt, vom Schultransport, wird in die Schule, in die besondere Schule gebracht, ist dort bis Mittag in der Schule und darf dann in die Nachmittagsbetreuung wechseln und kommt circa um 4:30 nach Hause. Und in dieser Zeit sind mein Mann und ich berufstätig. Mein Mann ist im Autovertrieb tätig. Ich bin selbstständig tätig in eigener Praxis und darf meinen Arbeitsalltag so gestalten, dass ich immer Zeit und Ressourcen für den Janik habe, wenn keine Betreuung vorhanden ist. Also unter der Woche ist eigentlich ganz klassisch, sofern die Betreuung gesichert ist, sofern alle Betreuungspersonen gesund sind. Es gibt einfach Ausnahmen, nachdem der Janik 1:1 Betreuung hat, wenn seine Betreuungsperson krank ist, dann bekomme auch ich einen Anruf, ob der Janik zu Hause bleiben darf. Und da ist auch meine Flexibilität und Spontanität gefragt. Das ist ein weiterer Grund, warum ich meine Selbstständigkeit so genieße, weil es mir tatsächlich möglich ist, mehr als 5 Wochen im Jahr frei zu haben oder meine Arbeitstermine dann so zu legen, dass ich trotzdem den Janik gut versorgen kann. Spannend ist es dann am Wochenende und sind natürlich auch die Ferien, weil wir da schon merken, wie herausfordernd die Pflege von unserem beeinträchtigten Sohn ist. Das heißt, der Janik hat ja das Angelman-Syndrom und ist aufgrund dessen auf permanente Pflege angewiesen. Er hat keine Gefahreneinschätzung. Kognitiv steht er ungefähr bei 12, 13, 14 Lebensmonate. Das heißt, es ist auch eine permanente Beaufsichtigung notwendig.
An dieser Stelle ein kurzer Einblick in das Angelman-Syndrom. Diese genetische Störung betrifft in Österreich rund 450 bis 600 Menschen. Bei Betroffenen, häufig Kindern, sieht man oft ein auffälliges, fast durchgängiges Lächeln. Doch dahinter verbergen sich körperliche und geistige Entwicklungsverzögerungen, eingeschränkte Sprachentwicklung und häufig auch Symptome wie Epilepsie und Schlafstörungen. Festgestellt wird das Angelman-Syndrom über eine Veränderung auf Chromosom 15. Auch wenn es noch keine Möglichkeiten zur Heilung gibt, können gezielte Therapien wie etwa Sprach- und Physiotherapie den Betroffenen helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Es ist eine lebenslange Herausforderung, aber auch eine Geschichte von Stärke und Unterstützung.
Und auch durch seine Epilepsie, er ist ganz schnell reizüberflutet, sind nicht alle Aktivitäten möglich. Das heißt, ganz oft verbringen wir die Wochenenden getrennt. Das heißt, der Papa ist mit den Geschwisterkindern unterwegs, ich bin mit Janik zu Hause oder mache mit Janik ein eigenes Programm. Oder ja, Urlaube gestalten sich auch bei uns oft getrennt, weil der Janik mit so Veränderungen ganz, ganz schwer umgehen kann. Deswegen sind oder schätzen wir das umso mehr, dass wir unter der Woche Unterstützung, eine Entlastung bekommen, sodass wir da auch unserem Beruf nachgehen können, was zeitgleich für uns beide enorme Ressource ist, einfach dieser Tapetenwechsel.
Jetzt, um das Setting ein bisschen zu sehen, wo wir uns gerade treffen. Wir treffen uns online und ich kann in deinem Hintergrund einen schönen Raum erkennen mit einer beigen oder graubeigen Tapete und schönen Pflanzen und Bildern. Ich würde jetzt vermuten, weil du mir auch schon im Vorgespräch gesagt hast, dass du dort zum Beispiel eben Workshops oder Seminare oder auch Coaching abhältst. Du hast schon erwähnt, du bist selbstständig. Was machst du denn in diesem Raum oder als Selbstständige?
Ja, ich bin gerade zu Hause in meinem Büro, wo ich ganz viel online arbeite. Das heißt zum Beispiel Online-Workshops, Seminare, aber auch Einzeltermine beziehungsweise mit Paaren. Das findet alles bei mir zu Hause statt. Das ist natürlich vorteilhaft, weil ich keinen Anfahrtsweg habe. Und dann habe ich noch eine eigene Praxis für Präsenztermine oder Präsenzworkshops. Das ist gar nicht weit weg von mir und da darf ich dann in die Praxis fahren. Genau. Ja, und was biete ich eigentlich an? Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem Lebenssozialberatung, das ist psychologische Beratung, aber auch Supervision, das heißt im beruflichen Kontext bin ich im Unternehmen oder in sozialen Einrichtungen. Und ich habe auch die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und es war die erste Ausbildung in diesem Bereich, die einen großen Wendepunkt in meinem Leben herbeigeführt hat.
Kannst du da vielleicht was drüber erzählen? Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast und eben dann diese Mentaltrainer-Ausbildung gemacht hast?
Ja, die Motivation war eigentlich eine private Motivation. Das heißt, wie die Ausbildung zur Mentaltrainerin begonnen habe, war die Idee überhaupt nicht vorhanden, mich in diesem Bereich selbstständig zu machen oder irgendetwas beruflich. Meine Schwester ist mit 28 Jahren verstorben. 2 Monate zuvor haben wir die Diagnose von Yannick bekommen, dass er das Angelman-Syndrom hat. Es war generell eine sehr herausfordernde Zeit. Es hat, ja, es hat der Familie sehr viel Kraft gekostet, weil wir von Beginn an gewusst haben, irgendwas ist da, irgendeine Entwicklungsverzögerung, irgendwas passt mit dem Yannick nicht. Und es hat einfach ganz lang geheißen, er hat Entwicklungsverzögerung oder das ist wegen der Epilepsie. Und wir waren ganz oft in Krankenhäusern stationär, bei ganz vielen Therapien. Und zeitgleich habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch 2 ältere Kinder intensiv betreut. Inzwischen sind sie schon 18 und 16, brauchen mich weniger. Aber damals, wenn ich mich zurückerinnere, waren sie 8 und 6 Jahre. Das heißt, Volksschule, haben intensive Unterstützung bei den Hausaufgaben gebraucht und haben natürlich auch Interessen und Hobbys gehabt. Und gepaart mit dem Schlafmangel, also Kinder mit Angelman-Syndrom schlafen sehr wenig, sie produzieren sehr wenig Melatonin. Das heißt, ohne Unterstützung sind wir da in den Nächten vielleicht auf 3 oder 4 Stunden Schlaf gekommen, aber gestückelt, also auch nicht auf einmal. Und trotzdem habe ich in der Früh aufstehen müssen, die Kinder versorgen, Frühstück herrichten, Jause und so weiter. Und wie dann meine Schwester verstorben ist, habe ich dann gemerkt, dass ich in ein Loch gefallen bin. Ja. Ich habe ein Gedankenkarussell gehabt, war das jetzt alles im Leben, wird sich jetzt alles nur mehr um die Pflege drehen, werde ich nie wieder irgendwie in den Beruf zurückfinden. Also ganz früher war ich im Büro tätig, in meinem Angestelltenverhältnis und mir war klar, dieses klassische System funktioniert einfach für mich nicht mehr. Montag bis Freitag mit 5 Wochen Urlaub, das kann ich nicht abdecken. Ich war da Tag und Nacht quasi nur mehr zu Hause. Wir konnten mit den Janik kaum rausgehen. Manchmal haben Spaziergänge schon gereicht, dass er epileptische Anfälle bekommen hat. Also ich habe mich auch sehr isoliert gefühlt und kaum Kontakte nach außen gehabt. Und das war dann der Grund, die Mentaltrainerausbildung zu machen, weil ich gewusst habe, wir brauchen einfach Techniken und Tools für uns als Familie, dass wir das Segelschiff ja gut durch diese Stürme manövrieren können.
Wie ist es dann vielleicht für dich weitergegangen? Du machst die Mentaltrainerausbildung und dann machst du dich selbstständig. Das geht ja auch nicht so einfach. Da gibt's ja auch viele Dinge zu beachten. Wie war das in der Zeit für dich mit einem kleinen Kind und noch ein paar größeren Kindern und eben diesem Start in ein neues Berufsleben?
Ja, also die Mentaltrainerausbildung war so ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe zuvor nicht einmal genau gewusst, was Mentaltraining ist. Also ich bin da wirklich als Neuling da hinein und habe da so ein bisschen gelesen, ja, Techniken und Tools und positive Gedanken und habe mir gedacht, das schaue ich mir an. Und während der Ausbildung ist so viel in Gang gesetzt worden. Ich muss ja sagen, ich habe da eine Ausbildungsreferentin gehabt. Ja, dieser Person bin ich überaus dankbar. Die hat mich viele, viele Jahre begleitet und begleitet mich immer noch. Sie ist eine Mentorin für mich geworden. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass es mein Denken ist, das ich mir schaffe, ja. Ich werde nie wieder was anders machen. Ich werde nie wieder zurückfinden in den Job. Ich bin draufgekommen, welche Glaubenssätze ich in mir trage, wie zum Beispiel, wann bin ich denn eine gute Mutter, wenn ich den Janek zu einer Babysitterin gebe, das kann niemand anderes so gut wie ich, oder dann bin ich eine schlechte Mama, weil wie kann ich denn das nur machen? Und ganz viele Glaubenssätze waren einfach präsent. Und während dieser Ausbildung habe ich ganz viel umdenken dürfen. Und ich habe es mir erlaubt, auch loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die das mindestens genauso gut können wie ich. Ja. Und ich habe da wirklich eine positive Grundeinstellung auch für die Zukunft entwickeln dürfen. Also dieses, ja, Vertrauen ins Leben, es wird alles gut gehen. Und in dieser Zeit, in der Mentaltrainerausbildung, habe ich gemerkt, ich darf mal Ressourcen aufbauen. Ich muss es nicht alleine tragen. Zuerst habe ich immer das Gefühl gehabt, wir als Familie müssen das alleine tragen. Nur nicht jammern und nur nichts nach außen tragen. Und immer schauen, dass alles perfekt funktioniert. Man muss das ja beweisen, dass das ja trotzdem mit einem beeinträchtigten Kind geht und dass man allen Kindern gerecht wird. Also ganz viel Anspruch und Erwartung gegenüber einem selbst. Und da habe ich dann begonnen, das Team Janik aufzubauen. Und ich habe inzwischen vier wundervolle Damen, die uns schon viele, viele, viele Jahre unterstützen, sodass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dass ich selbstständig sein kann. Und ich sage immer zum Janik, das ist so eine Qualitätssteigerung für dich. Denn jede Person, die zu dir kommt, ja, kommt für ein paar Stunden und bringt so eine Qualität mit und beschäftigt sich so intensiv mit dir, während wenn ich ihn die ganze Woche betreuen würde, er trotzdem oft nebenbei mitlaufen würde, weil ich muss halt einmal Wäsche waschen oder kochen oder was auch immer. Und das war dann die Reise zu meiner Selbstständigkeit.
Du hast auch gesagt, du unterstützt auch andere Eltern, andere pflegende Eltern. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe drei Diplomarbeiten sogar in verschiedenen Ausbildungen schreiben dürfen. Einmal eben im Mentaltraining, einmal im Lehrgang diplomierter Beziehungscoach. Also diese Ausbildung habe ich auch gemacht. Und als psychologische, psychosoziale Beraterin, diese Ausbildung dauert ja fast 3 Jahre. Und ich habe mich immer dem Thema pflegende Angehörige gewidmet. Beim Mentaltraining, wie kann man mit mentaler Stärke das gut schaffen, den Alltag. Beim Beziehungscoaching war das Thema, was für Auswirkungen hat das auf die Beziehung. Und der zweite Teil hier im Beziehungscoach war Umgang mit Geschwisterkindern. Was bedeutet es für Geschwisterkinder, ein beeinträchtigtes Geschwisterchen zu haben? Und nachdem ich am eigenen Leib an mir selbst gemerkt habe, was für eine Kraft das Mentaltraining und Coaching und so eine Beratung hat, und wenn man tatsächlich bereit ist, hinzusehen und an sich zu arbeiten, das einfach so viel möglich ist, als was man in dem Moment für möglich hält. Genau, und das möchte ich unbedingt weitergeben.
Was sind jetzt so deine nächsten Ziele oder für euch als Familie vielleicht? Was habt ihr in der näheren Zukunft vor? Ich meine, es gibt so einen Schulalltag. Gibt es da gerade etwas, was größere Veränderungen, die anstehen?
Größere Veränderungen? Also innerhalb der Familie nicht. Also ich bin sehr dankbar, dass wir da einen Rhythmus gefunden haben. Und das ist ja auch schon Gold wert, wenn man diese Stabilität findet, ja. Weil ich die ersten oder weil wir die ersten Lebensjahre weit weg von einem Rhythmus oder Stabilität waren. Da haben wir einfach nicht gewusst, was ist am nächsten Tag. Das genieße ich jetzt sehr. Und ja, eigentlich sind es mehr berufliche Projekte, die ich verfolge. Ich habe ganz viele Ideen, was ich alles anbieten möchte, auch für pflegende Angehörige, welche Workshop-Themen und so weiter. Aber ansonsten innerhalb der Familie ist immer unser großes Ziel, dass wir gut durch das Jahr kommen und kämpfen eher mit so Herausforderungen, wie wir es jetzt haben. Wieder einmal Medikamentenengpass, Epilepsie-Medikamente sind über Wochen nicht lieferbar. Das ist schon etwas, das bringt mich ein bisschen in eine Stresssituation, wo ich dann denke, okay, wenn solche Dinge für andere ist, ist es vielleicht nur reflexhaft, wo man sagt, da kann man auf ein Ersatzprodukt zugreifen. Und es ist halt bei beeinträchtigten Kindern, die auf so schwere Medikamente angewiesen sind, immer herausfordernd. Oder wie wir schon gehabt haben, wenn man von heute auf morgen den Nachmittagsbetreuungsplatz verliert, ja, wenn man dann weiß, okay, kann ich überhaupt jetzt noch beruflich weiterarbeiten und diese Dinge dann über Wochen und Monate über einen hängen und ganz viel Energie kosten. Und deswegen schätze ich es einfach, wenn ich sage, ja, wir haben einen Rhythmus und das ist bei uns so viel wert.
Du sagst, die Freizeit so zu gestalten, wie man sich das wünscht, was man braucht, ist nicht immer möglich. Aber vielleicht kannst du uns ja einen Einblick geben darin, wie du deine Freizeit gestaltest, um runterzukommen zwischen Kids und Familie und Arbeitsleben.
Meine Freizeit ist natürlich auch begrenzt, ja, auch aufgrund der Beeinträchtigung von Yannick, wie ich zuerst schon gesagt habe, ist es nicht möglich, so am Wochenende zu sagen, ja, jetzt gehen wir mal einen Tag Skifahren oder halt nur dann, wenn wir Betreuungspersonen organisiert haben. Oder jetzt liegen wir mal das ganze Wochenende auf der Couch und machen mal Netflix-Tag oder so. Das ist einfach neben dem Yannick nicht möglich. Aber um das geht es ja auch nicht. Es geht ja auch um die Akzeptanz und Annahme und mit dem, was da ist, was machen wir daraus. Und umso wichtiger ist, diese begrenzte Zeit, die vorhanden ist, so gut wie möglich zu gestalten und sich Ressourcen aufzubauen und zu sagen, ja, und jetzt habe ich einfach mal die Möglichkeit, 2 Stunden und wie gestalten wir das? Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich sage, ja, wir gönnen uns auch schon Urlaube. Es ist möglich. Jetzt kommt zum Beispiel meine Schwester eine Woche und mein Mann und ich dürfen auf Urlaub fahren, weil das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass man diese Paarbeziehung pflegt. Es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Familien mit gesunden Kindern und es braucht viel mehr Kraft und viel mehr Überlegungen. Und deswegen ist ja das Mentaltraining für mich so wertvoll, auch immer zu reflektieren, was ist jetzt gerade mit mir, wie geht's mir, wie kann ich jetzt schnell reagieren, wenn ich vielleicht wieder in irgendeiner Stressreaktion bin. Und ich sage auch immer, bitte nicht pflegenden Angehörigen sagen, sie sollen jetzt einmal in der Woche zu Yoga gehen oder sie sollen das oder das, weil es ist einfach ein Zeitthema, was vorhanden ist. Ja. Und deswegen ganz schnelle Tipps wie, okay, ich stelle mich jetzt in die Speise, mache irgendeine Atemübung und schaue, dass ich mich wieder reguliere in Stresssituationen. Oder mal zu sagen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und gehe jetzt 15 Minuten mit dem Hund und versuche mal zu überlegen, für was bin ich dankbar. Und ich schaue mal in die Wolken und beobachte Vögel, ja, damit ich so ein bisschen leicht in einen Meditationszustand komme, ja, dass das Nervensystem runterfahren kann. Es ist halt einfach so, dass man weniger Freizeit zur Verfügung hat.
Wenn du jetzt zurückblickst auf dich, als du dieses Kind zu dir bekommen hast praktisch und vielleicht in der ersten Zeit eben auch Verunsicherungen, vielleicht sogar Verzweiflungen, Gefühle in dir waren, was würdest du jetzt auch mit dieser besonderen Ausbildung, aber auch mit der Erfahrung, die du in den Jahren gesammelt hast, dir selbst auf den Weg geben?
Tatsächlich würde ich nichts ändern, denn ich habe gemerkt, dass es ein Prozess ist, eine Reise und dass man diese Erfahrungen braucht und auch diesen Schmerzpunkt, dass man sagt, jetzt möchte ich eine Veränderung, jetzt geht es nicht mehr, so will ich es nicht mehr und dann eine Entwicklung passieren kann. Ja. Es braucht ja auch diese Bereitschaft und ich finde es wichtig, dass man den Eltern auch diese Hoffnung lässt und auch alle Versuche, dass man etwas bessert. Wenn man ihnen das nehmen möchte, also wenn zu mir wer gekommen wäre und gesagt hat, ah, die ganzen Physiotherapien, das hat überhaupt keinen Sinn und das wird eh nichts, dann wäre ich in Widerstand gegangen, weil dann hätte ich das Gefühl gehabt, der will mir eine Chance nehmen. Ja. Ich finde es so wichtig, dass man den Eltern das lässt und nicht ausredet und sie einfach in dem Prozess begleitet, wie kann ich dich unterstützen bei diesem Versuch, dass es dir trotzdem halbwegs gut geht. Also ja, das habe ich selbst gemerkt, wenn irgendwer gekommen ist und gesagt hat, ah, das geht eh nicht und das bringt eh nichts. Nein, wir wollen es versuchen. Ja. Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt mit Epilepsie beim Janik und ich habe dann einen Arzt, Ärztin gesucht für die CBD-Tropfen. Wir wollten das unbedingt versuchen. Wir wären bis nach Amerika geflogen. Wir hätten alles gemacht oder haben viel gemacht. Und das hätten wir uns sicher nicht in dem Moment ausreden lassen. Was mir aber immer geholfen hat, ist, wenn Personen da waren mit einer Stück Normalität und mir zugehört haben und mich ernst genommen haben mit dem, was ist, mit den Zukunftssorgen, mit Ängsten, mit meiner Erschöpfung. Und auf Widerstand bin ich immer gekommen, wenn jemand gesagt hat, du musst halt mehr auf dich schauen, ja, dann schaust du halt einmal, dass du mehr schläfst. Also diese klugen Ratschläge von außen, die selbstverständlich gut gemeint sind. Aber wir wissen eh alle, was wir brauchen, aber es ist in dem Moment nicht möglich. Und das ist für mich Coaching oder Beratung oder mir so wichtig, dass ich nicht ich sage den Familien, was sie brauchen, sondern ich unterstütze sie mit Methoden und Tools und klugen Fragen, wie sie sich eigene Ressourcen und Lösungen erarbeiten können oder finden können, weil es gibt keine Schablone für keine Familie. Das ist alles individuell.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für auch diese ermutigenden Worte eben auch an andere Eltern und pflegende Menschen und sage danke, Iris, für diese Podcast-Aufnahme.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Valerie.
Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den Casinos Austria für das Sponsoring dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal bei Lebensgeschichten pflegender Eltern.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.
Wir bedanken uns auch beim Department Medien und Design der FH Ioneum für die gute Zusammenarbeit in der Neugestaltung unseres Podcasts.